Klinikum in Osnabrück, guten Tag.
Hi, komm rein.
Auf einen Kaffee mit
Dr. Jan Baumann, Leitung Qualitäts- und Risikomanagement. Schön, dass du da bist, Jan. Kaffee oder Tee?
Kaffee bitte.
Milch und Zucker?
Nee, so, schwarz.
Ja, gut. Jan, wenn du durchs Haus läufst, trägst du keine weißen Klamotten und mit Stethoskop habe ich dich auch noch nie gesehen. Was bist du denn für ein Doktor, würde meine Oma fragen. Was bist du denn für ein Doktor?
Ja, von der Ausbildung Urologe und bin in Hamburg groß geworden, im LBK Hamburg und übers DRG-System im Endeffekt aus der Klinik rausgerutscht.
Übers was System?
DRG-System, das Abrechnungssystem. Also okay. Wir waren damals die größte Urologie in Norddeutschland mit dem schlechtesten Case-Mix-Index. Das ist der Faktor über die Wertigkeit der Abrechnung und darüber habe ich mal ein Vierteljahr gesagt, ich mache freiwillig die Abrechnung und daraus sind dann, ja, anderthalb Jahre geworden, mit dem Resultat in die Beratung irgendwann die Klinik verlassen.
Das heißt, du hast mal als richtiger Arzt gearbeitet?
Ich bin Facharzt, ja.
Für Urologie?
Für Urologie.
Ein Thema, über das Männer an sich nicht so gerne reden.
Naja, Hacketal hat ja immer so schön gesagt, suchen Sie es weiter, wenn Sie einen Urologen sehen. Aber ich glaube, jetzt gerade in den ganzen Medien wird ja sehr über die Vorsorge gesprochen. Beziehungsweise eigentlich ist ja nicht Vorsorge, sondern Früherkennung. Und da ist der Urologe schon genau der Richtige.
Ja, glaube ich auch. Aber es ist ja ein Thema, das, ich glaube, Männer sind noch mehr Vorsorge, Früherkennungsmuffel als Frauen das sind, oder? Also ich vermute mal. Also ich kenne nicht viele Männer, die freiwillig gerne über dieses Thema reden.
Nee, ist glaube ich auch ein Tabuthema bei den Männern. Interessanterweise bei den Frauen ist es ja so, dass die früher mal die Pille brauchten vom Frauenarzt und deswegen sowieso schon immer regelmäßig in der Untersuchung waren und dann in die Vorsorge sozusagen weitergegangen sind. Bei Männern ist der Weg natürlich extrem, aus dem Nichts zum Urologen zu gehen. Und da ist glaube ich auch die Angst vor der rektalen Untersuchung der Prostata sehr hoch, wofür es eigentlich keinen Grund gibt.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wenn Männer überhaupt, stimmt, also wenn ist sie so verallgemeinert, aber ich glaube, dass so eine Darmkrebsuntersuchung bei manchen Männern normaler nochmal ist, weil gerade wenn man Fälle in der Familie hatte, weil man ja sagt, dass es genetisch oft bedingt ist, aber bei allen anderen, ehrlicherweise drücke ich mich da auch vor. Ab wann soll man das machen?
45.
Da bin ich knapp drüber. Also könnte ich mal drüber nachdenken. Gut.
Also man sieht beim Prostatakarzinom, ist ganz interessant, gab es früher eine Studie, dass bei Privatversicherten das Outcome nach der Operation deutlich besser ist. Was aber nichts mit dem Versicherungsstatus zu tun hat, sondern dass man festgestellt hat, dass diejenigen, die privatversichert sind, eher zur Vorsorge gehen. Oder Früherkennung.
Könnte man jetzt auch nochmal spekulieren, warum das so ist, ne?
Ja, gibt es verschiedene Ansätze, dass man darüber diskutiert, ob die gebildeter sind, nicht gebildeter sind, mit ihrer Gesundheit besser umgehen. Aber Grundgedanke dabei ist schon, Prostatakarzinom ist ein sehr häufiger Tumor. Und das Einzige, was man zurzeit machen kann, ist eben eine Früherkennung, weil je früher man operiert, desto besser ist die 5 Jahre Überlebensrate.
Ja, also jetzt sind wir auf ein Thema gekommen, auf das ich gar nicht kommen wollte, spannenderweise. Oder
du
was
hast
ich,
angefangen.
Ja, genau, was ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte, finde ich aber wirklich gut, weil das tatsächlich ja immer wieder im Raum steht und ich, wie gesagt, ich glaube, dass es eben, wie du auch gesagt hast, ein klassisches Tabuthema ist, über das man nicht so wirklich redet und das ist doch gut, dass wir es hier mal angesprochen haben. Was Qualitätsmanagement ist, das kann ich mir schon vorstellen, ne? Das hat viel mit Zertifizierung zu tun, das hat was mit klaren Abläufen zu tun, das hat was mit diesen Fließdiagrammen zu tun und irgendwelchen Normen und sowas alles. Würdest du sagen, dass du ein Mensch bist, der klar strukturiert ist? Ich meine, wenn du in so eine Abrechnungsnummer auch reingerutscht bist, Zahlen und sowas müsstest du ja dann können. Also, oder dir liegen oder Freude machen, hoffentlich.
Ja, also gut, mit Zahlen kenne ich mich gut aus. Das war in der Schule schon, Mathematik war das einzige Fach, was ich je richtig verstanden habe. Ich habe ja auch nochmal eine Zusatzqualifikation gemacht, ein MBA, Gesundheitsökonomie studiert. Also von der Hinsicht gesehen bin ich da gut aufgestellt. Strukturiert würde ich Nein sagen, weil vom Typ bin ich eher ein Projektmanager, der fünfmal gerade sein lassen kann, was eigentlich vom Qualitätsmanagement gar nicht passt.
Qualitätsmanagement ist in aller Munde oder ist ja in fast allen Berufen, in fast allen Einrichtungen inzwischen Standard muss man machen. Also es gibt kaum irgendeine Sache, wo nicht steht, oder zertifiziert nach QM und so weiter und so weiter. Du hast gesagt, du machst viel Projektarbeit. Du hast auch vermutlich schon, du hast auch schon in vielen Häusern gearbeitet, das weiß ich von dir. Bist du ein unsteter Mensch? Bist du einer, der das Risiko gerne mag? Bist du jemand, der sich nicht gern an was bindet? Fiese Frage, ich weiß.
Ja, schwere Frage. Aber im Endeffekt muss ich alles mit Ja beantworten. Es war ganz interessant. In meiner Zeit in Berlin hatten wir mal einen Psychologen, der uns auseinandergenommen hat. Ich weiß nicht, ob du das Reißprofil kennst.
Nee.
Wo so die einzelnen Motivationen liegen. Und,
warum man arbeitet für eine bestimmte Sache oder so. Ja.
Genau, ja, nicht nur arbeitet, wie man auch familiär drauf ist, wie man sozusagen, wo die Motivationen anliegen, wo man sich wohlfühlt. Und normalerweise ist man immer so im mittleren Bereich. Bei mir waren die Ausschläge sehr extrem. Wo ich dann mit dem Psychologen, dem Dr. Dös, zusammensaß und festgestellt hatte, oh, mein armer Chef, wo er mir recht gegeben hat. Aber das andere Positive gesehen, was ich natürlich auch positiv finde, ist der schöne Spruch von ihm, naja, wenn ein Projekt kurz vorm Scheitern ist, drei Bomben gleichzeitig explodieren, dann fühlen sie sich wohl. Und das stimmt auch. Ja, und also von der Sicht gesehen, risikoreich, ja. Sonst hätte ich vorher auch nicht OP-Management gemacht, weil da muss man ja schon, ich sag mal, positiv verrückt sein, sich darauf einzulassen. Und das ist, glaube ich, auch die Stärke, die ich im Augenblick im Qualitätsmanagement habe, dass ich nicht so als typischer QMler rüberkomme, sondern im Endeffekt das von der anderen Seite aufrolle.
Was ist denn ein typischer QMler?
Oh Gott. Was soll ich jetzt dazu sagen?
Ja, vorsichtig. Du kannst auch gerne sagen, das lassen wir jetzt mal außen vor und wir gehen nochmal zu was anderem.
Ja, den Joker ziehe ich gerne.
Okay. Was reizt dich an Projekten? Weil du machst ja viele Projekte, du hast viele Projekte schon in unterschiedlichen Häusern gemacht. Was reizt dich an Projekten?
An Projekten reizt mich hauptsächlich, so doof es klingt, dass man von Anfang an das Projekt so aufbaut, dass auch eine Nachhaltigkeit drin ist. Weil es gibt nichts Deprimierenderes, ein Projekt durchzuziehen. Kaum ist man weg, läuft es genau wie vorher. Die zweite Sache ist, ich war ja lange, wie du weißt, in der Beratung vorher. Wie schafft man es, einen Beratungsansatz, also ein Projekt zu starten, und die betroffenen Mitarbeiter mitzunehmen, dass sie nicht von vornherein das Gefühl haben, dass es ihnen schlechter geht.
Jetzt kann man ein bisschen despektierlich sagen, Projekte initiieren ist, ich habe eine Idee und die anderen müssen es ausführen. Aber so wie du es beschreibst, ist es ja so, dass natürlich man eine Idee hat, klar, sonst irgendwie funktioniert es ja auch nicht. Aber es wichtig ist, den anderen klarzumachen, dass es eine gute Idee ist, oder?
Ja, ein Projekt ohne Change Management wird nicht funktionieren.
Ohne was?
Ohne Change Management. Da gibt es ja diese schöne Kurve, ohne jetzt auf die Einzelheiten einzugehen, die Motivation der Mitarbeiter zu nehmen, weil ganz klar ist, wenn du ein Projekt hast oder generell Umsetzung, dass die meisten erstmal auf eine Abwehrposition gehen. Ist ja auch den, wenn man persönlich was hat, dass man durchlaufen muss, den Prozess. Um die dann so hinterher mitzunehmen, dass die Motivation im Endeffekt gesteigert ist. Und die Hauptaufgabe vom guten Projektleiter ist aus meiner Sicht, dafür zu sorgen, dass man die Leute unterwegs nicht verliert.
Du hast gesagt, dass du vorher OP-Management gemacht hast. Erklär mal den Leuten, die nicht im Haus arbeiten, also ich hoffe ja auch, dass wir Zuhörer haben, die nicht im Krankenhaus arbeiten, was ein OP-Manager macht. Und warum man lebensmüde ist, so ähnlich hast du es ja gesagt, oder wahnsinnig
positiv verrückt,
genau, diesen Job zu übernehmen.
Also der OP-Manager ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass sämtliche Prozesse im OP aufeinander abgestimmt sind und so ein reibungsloser Ablauf möglich ist.
Wirtschaftlich betrachtet sozusagen, dass nicht viele Zeiten verschwendet werden.
Ja, also
krankenhausmäßig betrachtet, sage ich mal mit meinen Worten, dass es keine Reibung gibt und dadurch die OP und damit die Gesundheit des Patienten gefährdet wird.
Also das Wichtige ist, der Patient steht immer im Fokus, um eine bestmögliche qualitative Versorgung zu kriegen. Auf der anderen Seite ist der wirtschaftliche Druck natürlich immer immenser. Im Resultat, um es wirtschaftlich auszudrücken, ist dafür da, die Durchlaufgeschwindigkeit zu erhöhen.
Das ist ein Spagat, oder? Weil das ja auch immer eine Frage ist, Wirtschaftlichkeit oder du hast es gesagt, Durchlaufqualität in Anführungsstrichen, das hört sich ja schon so an wie Fabrik. Ich überziehe es jetzt mal ein bisschen, ne? Und es ist dann eben schwierig, darin den Einzelnen zu sehen, oder? Also für dich vielleicht noch schwieriger, weil du ja auch nur Namen und Zahlen und sowas hast. Und den Patienten nicht kennst, wenn du OP-Management gemacht hast.
Ja, aber ich glaube, die Kunst dabei ist, auf den einzelnen Patienten doch so einzugehen, dass eine bestmögliche Versorgung ist. Und das Wichtige ist ja im Endeffekt, die Prozesse so zu steuern, dass ein reibungsloser Ablauf ist. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer dafür da, es gibt nichts Schlimmeres, als täglich Probleme neu zu lösen, weil es gibt immer andere Lösungen und unzufriedene Mitarbeiter. Und ich glaube, die Hauptverantwortung vom OP-Manager liegt darin, strukturelle Schwierigkeiten zu erkennen. Da sind wir wieder im Projektgeschäft. Mhm. Und im Endeffekt nachhaltige Lösungen zu finden.
Sodass dieselben Probleme in Anführungsstrichen nicht immer wieder auftauchen, sondern dass man aus den Fehlern lernt und daraus eine gute neue Struktur zusammenkriegt, die allen Sicherheit gibt.
Die allen Sicherheit gibt und was ganz wichtig ist, natürlich die Patienten und insbesondere auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Weil das ist immer das Problem im OP. Aus meiner Philosophie her muss man im OP eher Druck rausnehmen, anstatt Druck reinzugeben, um dann einfach auch gut laufende Prozesse zu haben.
Risikomanagement im Krankenhaus. Was ist das denn?
Ja, also eigentlich machen wir ja schon sehr, sehr viel Risikomanagement. Im Endeffekt, die Hauptaufgabe ist, frühzeitig Probleme zu eruieren, zu sehen und Lösungen zu finden, bevor es zum Schaden kommt. Das ist eine der Aufgaben, die ich gerade habe, das aufzubauen, das System. Auf der anderen Seite haben wir viele gut funktionierende Systeme wie CIRS zum Beispiel. Das heißt, wenn Beinerschadensfälle im Krankenhaus geschehen, werden die über eine anonyme Plattform gemeldet. Und da haben wir eine Arbeitsgruppe, wo die Fälle aufgearbeitet werden. Und was wir noch dabei sind, sind Kennzahlen, wie zum Beispiel Initiative Qualitätsmedizin, wo man nachträglich Zahlen kriegt und da aus den Zahlen ablesen kann, wo eigentlich Probleme entstehen könnten.
Ich versuche das mal für mich als Laien zusammenzufassen. Das eine ist dann eben tatsächlich zu gucken, dass Dinge gar nicht erst zum Risiko werden, gerade in Abläufen im Krankenhaus, und wenn Fehler gemacht werden und gemeldet werden über dieses System, auch anonym, zu sagen, wie können wir da rankommen, was ist daran struktureller Art und was ist vielleicht manchmal auch ein Fehler, der passiert ist, weil Menschen Fehler passieren?
Ja, also wenn es individuelle Fehler sind, so wie du es gerade beschreibst, ist eigentlich fast das Liebste, weil dann kann man eine Nachschulung machen. Und der Fehler sollte dann behoben sein, sage ich mal vorsichtig.
Ja. Ja, ja.
Was uns interessiert, sind aber die strukturellen Probleme. Weil wenn mir etwas passiert, weiß ich ganz genau, es kann auch dem Nächsten passieren. Und da ist ja unsere Aufgabe, sozusagen die Prozesse so glatt zu ziehen, dass diese Fehler dem anderen nicht mehr passieren können. Und da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, Fehlerkultur oder Sicherheitskultur. Es gibt viele Mitarbeiter im Klinikum, die, wenn sie Fehler machen, die sofort melden. Und da ist ja ganz wichtig nicht für uns jetzt, dass wir den individuellen Fehler suchen, sondern im Endeffekt Lessons Learn machen, wie du es genau richtig beschrieben hast. Das heißt, was können wir das nächste Mal besser machen, dass der Fehler sich nicht wiederholt? Und da ist eine offene Kommunikation extrem wichtig, die du ja gerade so in OP-Bereichen, Notaufnahme, Intensivstationen hast, weil Verschweigen von Informationen eben immer ein Patientenrisiko
beinhaltet.
Beinhaltet, danke.
Bitte.
Und da ist es eben wichtig, diese Fehlerkultur zu haben, weil nichts Schlimmeres ist, ich mache einen Fehler, pfeife La Paloma und gehe einfach weiter, so treu nach dem Motto, es merkt keiner.
Ich finde den Begriff Fehlerkultur ein spannendes Thema, weil ich glaube, dass wir da ja durchaus nicht nur im Krankenhaus die Frage uns zu stellen haben, wie das ist. Das würde ich gerne in der nächsten Aufnahme nochmal ansprechen, das Thema Fehlerkultur, wie man mit Fehlern umgeht. Für heute, für die erste Folge soll es erst einmal genügen. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Wir treffen uns auch noch auf einen zweiten Kaffee und bis dann, Jan. Tschüss.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin gern dabei.
Sehr schön. Tschüss.